Grüner wird's nicht. Tipps und Tricks für Balkon und Garten auf Bremen 1.
Bei uns zu Hause gibt es ja schon ein geflügeltes Wort. Wenn ich sage, pass mal auf, die und die Blumen sind aber nicht so gut für den Balkon. Ja, dann sagt meine Frau immer zu mir, hat dir das wieder Melanie erzählt? Ja, hat sie. Hallo Melanie.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das tut mir ja leid, dass wegen mir bei euch der Haussegen ja dann schief
hängt. Nein, so schlimm ist es nun nicht. Melanie Oehlenbach ist bei mir, wie jeden Freitag, zum Thema Pflanzen auf Balkon und im Garten. Heute natürlich ganz speziell zu Ostern. Und ich habe eben schon gesagt, ich habe früher ja Ostereier mit Tusche angemalt. Du hast die du mitgebracht hast, ganz anders gefärbt.
Ja, genau. Ich habe die in einen Sud gelegt, den ich sozusagen vorher, ich habe Pflanzen ausgekocht und habe dann einfach in den abgekühlten Sud dann diese hartgekochten Eier reingelegt und dann wurden die bunt.
Welche Pflanzen hast du genommen für die schönen, da sind gelbe, braune, schwarze?
Ja, also ich habe irgendwie hier dieses wunderschöne rote Ei, das so rot marmoriert ist. Das ist ein roter Beete gelegen. Mhm. Und das hier, das so ein bisschen blau-violett jetzt auch tatsächlich auch noch schön schimmert, das lag in Hibiskusblütensud und das knallgelbe, das lag in Kurkuma.
Also, man kann sich die Tusche sparen, zumindest zu Ostern. Warum färben wir denn eigentlich Eier?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze für und ich habe mir mal einen rausgeholt, wo ich gedacht habe, der passt eigentlich ganz gut auch zum Thema Fastenzeit. Und zwar war es so, dass man früher gesagt hat, Mensch, man darf in der Fastenzeit auch keine Eier essen. Mhm. Und das hat die Hühner natürlich nicht wirklich interessiert. Die haben ja weiterhin Eier gelegt und statt diese Eier wegzuwerfen, was ja eine reine Verschwendung auch wäre, hat man die dann hart gekocht, hat die aber eingefärbt, um sie dann später von den frischen Eiern zu unterscheiden.
Ach, das war der Grund. Und das hat sich dann überliefert und mittlerweile ist ein Brauch draus geworden. Nochmal zurück zu den Farben. Du hast uns ja schon ein bisschen was verraten. Wie werden denn diese Farben, wenn wir sie natürlich herstellen wollen, überhaupt hergestellt?
Das ist ein recht komplizierter Prozess. Also jetzt fürs Eierfärben habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe dann die rote Beete gekocht und habe dann einfach das Wasser ein bisschen weiter einkochen lassen. Wenn man andere Farben macht, kann man die zum Beispiel dann auch einfach reiben und kalt auspressen. Aber es ist natürlich eine Handarbeit und das haben wir natürlich jetzt Jahrhunderte oder Jahrtausende lang gepflegt, aber seit dem 19. Jahrhundert ungefähr sparen wir uns die Arbeit. Da gibt es nämlich seitdem die synthetischen Farben, die werden jetzt dann einfach in Anführungszeichen in der Fabrik hergestellt.
Das ist ja auch ziemlich aufwendig, so Naturfarben herzustellen. Ich sag mal Purpur, das ist ein schönes Beispiel. Das ist nicht schön.
Nee, das ist nicht schön. Also dafür hat man die Purpurschnecken tatsächlich genommen und nicht nur eine, sondern wirklich Hunderte oder Tausende. Deswegen war so eine Farbe richtig teuer und das war dann auch den reichen Leuten vorbehalten. Es ging natürlich auch ein bisschen günstiger. Also wenn man eine Pflanze genommen hat, Färberweid und Färberwau sind so klassische Färberpflanzen. Und mit Färberweid hat man tatsächlich früher blau gemacht. Damit hat man nämlich die Stoffe blau eingefärbt.
Wie es gleich weitergeht, also welche Gartenpflanzen wir zum Beispiel zum Färben benutzen können, darum geht es gleich in der zweiten Runde. Es geht um Ostern, es geht um Osterschmuck, um Ostereier und Melanie Oehlenbach hat ja eben schon ein bisschen erzählt, wie sie die Eier, die sie mitgebracht hat, eingefärbt hat. Ich habe gesehen, da ist eins dabei, da ist ein Muster drauf.
Ja, das habe ich vorsätzlich sozusagen gemacht. Da habe ich einfach mal um das hart gekochte Ei, bevor ich es in die Farbe gelegt habe, ein paar Gummibänder einfach gespannt und jetzt hat das dann ein paar Streifen bekommen.
Sind die nicht geplatzt beim Kochen, die Gummibänder?
Nee, die sind ja in einem abgekühlten Sud. Also ich habe die Eier zuerst gekocht.
Ich verstehe, natürlich.
Und dann abgekühlt und danach in den abgekühlten Sud. Und dann lag das dann ein paar Stunden, ehrlich gesagt lag das über Nacht, damit das richtig schön durchgefärbt ist.
Rote Beete hast du eben schon erzählt. Kann man nehmen, welche Pflanzen aus dem Garten zum Beispiel eignen sich denn sonst zum Färben?
Grundsätzlich kann man sagen, alles, was natürlich Farbstoffe hat. Es gibt Pflanzen, die haben eine größere Menge an Farbstoffen drin. Die rote Beete hast du gerade genannt, aber auch der Hibiskus zum Beispiel, die Hibiskusblüten, die färben natürlich auch ganz wunderbar. Vielleicht kennt das jeder, wenn man mal Möhren schält. Auch die färben leicht orange. Also damit kann man auch tatsächlich färben. Spinat, das wird natürlich dann wunderschön grün. Und natürlich so der Klassiker ist Rotkohl oder Blaukraut. Je nachdem, wo man sich bewegt, kann man dann wirklich fast das ganze Regenbogenfarbenspektrum mit dieser Pflanze abdecken.
Blaukraut bleibt Blaukraut, das weißt du. Gut, eben hast du schon erzählt, Sud. Das heißt, du musst die Eier hart kochen. Wochen und dann kommen sie in den Sud. Wie kommt der Sud zustande?
Der Sud kommt in dem Sinne zustande, dass ich meine rote Beete mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gekocht habe und dann färbt sich das Wasser automatisch dann entsprechend dunkelrot. Das habe ich dann abgekühlt und dann habe ich die abgekühlten und mit Essig eingeriebenen Eier tatsächlich reingelegt, weil der Essig sorgt dafür, dass die Schale ein bisschen poröser wird und die Farbe dann auch besser aufgenommen wird.
Also der rubbelt das auf sozusagen?
Ja, genau, der rubbelt das so ein bisschen auf.
Ist es denn nicht eine riesengroße Schweinerei?
Was meinst du, warum ich das zu Hause und nicht im Studio gemacht habe? Es dauert auch. Also es dauert eine Weile, bis das alles aufgekocht und abgekühlt ist und klar, bis die Färbesache auch gemacht ist. Aber ich finde, es ist eine schöne Beschäftigung, vielleicht jetzt zum Beispiel für Gründonnerstag, Karfreitag, gerade mit den Kindern oder auch, wenn man sonst irgendwie denkt, Mensch, ich habe jetzt rote Beete, Lust auf rote Beete und mache das dann einfach auch noch nebenbei. Ist doch auch toll.
Osterdeko mit Pflanzen und Eiern bleibt unser Thema auch in der nächsten Runde. Bis gleich. Osterdeko und angemalte Ostereier und zwar naturgemäß mal angemalte Ostereier. Heute unser Thema und da haben wir ja schon eine Mail bekommen, eben hier ins Studio direkt geschickt, sehr nett von Peter Fuge, der seine Ostereier auch färbt mit befeuchteten Blättern von Frühblühern und Kräutern und die werden auf die Eier gelegt. Vorher werden die in den Sud von braunen Zwiebelschalen eingelegt und so weiter und so fort. Er hat es hier ganz genau beschrieben, ich will es jetzt nicht so weit ausführen, aber jedenfalls bist du nicht alleine, das machen doch viele andere auch. Das ist doch schon mal schön.
Das ist doch toll.
Das ist doch schon mal eine schöne Antwort auf diese Sendung. Melanie, Möglichkeiten für Osterdeko gibt es viele, aber mit Pflanzen und Eiern alleine, da wird es dann schon ein bisschen dünner. Aber du hast natürlich welche mitgebracht. Du hast auch eine kleine Biene gebastelt, habe ich gesehen.
Ja, ich habe eine kleine Biene gebastelt. Die kann man dann zum Beispiel in so einen Osterstrauß setzen. Das geht eigentlich ganz einfach. Was man braucht, ist wirklich so einen Erlenzapfen. Das sind diese kleinen wirklich Früchte, die man jetzt auch beim Spazierengehen überall findet. Und ich habe so ein bisschen Märchenwolle, nennt sich das, glaube ich, so ein bisschen gelb eingefärbte Wolle genommen und ein bisschen Pergamentpapier. Da habe ich die Flügel draus rausgeschnitten und dann habe ich einfach die Flügel auf den Erlenzapfen gesetzt und habe dann die Märchenwolle zweimal drumherum gewickelt und dann sieht das ein bisschen aus, wenn man handwerklich geschickt ist, wahrscheinlich noch schöner wie eine Hummel oder eine Biene.
Fertig war die Maya.
Ja.
Bei mir wird es wahrscheinlich aussehen wie ein Fußball, aber gut, was kann man denn sonst noch so machen mit den Pflanzen und den Sachen, die man so zu Hause hat?
Naja, aber wenn wir jetzt nochmal bei den Eiern sind, ne? Die kann man ja auch wunderbar, so finde ich, als Osterdeko nehmen für so eine Mini-Vase. Wenn du dein Ei dann ausgelöffelt hast, dann kann man wirklich dann den unteren Teil, der hoffentlich dann noch ganz ist, da kann man vielleicht so eine Mini-Hyazinthe reinsetzen oder vielleicht so ein kleines Blümchen, also Gänseblümchen zum Beispiel. Oder man kann tatsächlich Microgreen da drin ansehen. Das sieht auch hübsch aus, wenn man dann noch vielleicht irgendwie so ein bisschen wie Ostergras dann einfach dann hat. Also das ist sehr, sehr schön.
Damit darf man die Eier aber nicht vorher mit dem Eierlöffel kaputt hauen, sondern muss sie abschneiden.
Ja, genau. Also das obere, also mindestens die Hälfte sollte wirklich ganz bleiben und dann einfach ein bisschen Erde rein, paar Samen, Kresse-Samen, Radieschen oder auch Brokkoli und dann nach einer Woche sprießt das dann wirklich sehr, sehr schön grün daraus.
Ach, wie schön. Grünsprossen hast du auch noch aufgeschrieben.
Ja, genau. Das sind diese Grünsprossen im Prinzip. Also das nennt man auch Microgreen oder Grünsprossen.
Ach so, okay.
Ja, genau. Das ist je nachdem, wo man sich bewegt, auf Instagram und den ganzen sozialen Netzwerken spricht man da natürlich gerne von Microgreen.
Natürlich.
Das sind wirklich diese ganz kleinen Keimlinge, die dann aus den Samen kommen.
Microgreen, guck mal, so heißt das heute. Okay, und Grünsprossen, die muss man irgendwie aber sich produzieren, die muss man ziehen. Wie funktioniert das?
Also ich würde ja empfehlen, dann die Kresse zu nehmen. Das ist so der Klassiker, den wir haben. Ein bisschen Watte reinlegen, ein bisschen Anzuchterde und dann die Samen einfach oben drauflegen. Gut feucht halten, damit das Ganze dann nicht austrocknet und dann die Samen natürlich auch vertrocknen. Oder man macht dann wirklich, wenn man andere Samen verwendet, wie Radieschen oder Brokkoli, ein bisschen Erde nochmal drüber. Mhm. Und dann stellt man das auf die Fensterbank und freut sich, dass irgendwann was keimt und oben dann so 10 cm grün rauswachsen.
Das Schöne ist, wenn dann Ostern vorbei ist und der Sommer kommt, dann muss man das nicht irgendwie in den gelben Sack tun.
Nein, das kommt dann entweder auf den Kompost oder ich mal das auch gerne nochmal ganz fein oder mörser das ein bisschen und gebe das dann in die Blumenerde. Da freuen sich dann vor allem die kalkliebenden mediterranen Kräuter drüber.
So wird aus grüner Würz nicht die Hobbythek hier. So
ein bisschen, ja, genau.
So, unser Bremen 1 Jean Pütz hier, die Melanie Oehlenbach.
Auch je.
Ja, kann man doch mal, ne? So. Gut, die natürliche Osterdeko geht weiter in der nächsten Runde bei grüner Würz nicht hier auf Bremen 1. Bremen 1. Wir sind bei der natürlichen Osterdekoration, also Sachen, die man aus dem Garten, vom Balkon oder jetzt auch beim Spaziergang einfach mal so mitnehmen kann und die man dann vielleicht mit den Kindern oder wie auch immer zu Hause zu einer Osterdeko verarbeiten kann. Da liegt ja viel rum gerade.
Im Moment liegt noch viel rum, weil natürlich jetzt zu Beginn des Frühlings bzw. zu Ende des Winters ziemlich viel geschnitten wurde. Also man kann durchaus vielleicht noch die eine oder andere Hasel finden oder auch eine Weide, einen Birkenzweig oder auch, ja, vielleicht hat man im Garten auch eine Physizie, die kann man durchaus auch selber schneiden. Und das macht man traditionell tatsächlich auch kurz vor Ostern an Gründonnerstag. Das ist so ein Symbol der Wiederauferstehung, weil nämlich dann diese Pflanzen oder diese Äste innen austreiben, wenn die im Innenraum stehen und ja, an Ostern hoffentlich ja, schön grün sind.
Genau, bevor wir noch erzählen, was man so alles als Osterstrauß sich da hinstellen kann, was alles schön aussieht. Du hast eine Mail bekommen, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Nachricht bekommen. Das passt ganz gut zum Thema Finden, Basteln und Sammeln und was da Schönes draus machen. Eine Freundin von mir macht nämlich aus diesen Erlenzapfen nicht nur Hummeln, sondern die macht kleine Osterhäschen. Und zwar wirklich nur mit Sachen, die sie findet. Da hat sie zum Beispiel die Nase aus Samen der Jungfrau im Grünen gemacht, die Schnurrhaare aus Leinenstängeln. Und die sitzen dann zum Beispiel in halben Walnussschalen. Und die Ostereier, die macht sie aus den Samenkapseln, die sie von Leinsaat, die sie dann auch bunt einfärbt. Also wirklich eine sehr filigrane Arbeit und ich bin total begeistert.
Da wirst du ja wahrscheinlich auf deinem Instagram-Auftritt auch demnächst ein paar Sachen posten, wie man so basteln kann. Und ich folge dir. Ich folge dir jetzt, ich gucke mir das alles an. Gut, kommen wir nochmal zurück zu den Ostersträußen. Birke, hast du schon gesagt, kriegt man natürlich beim Blumenhändler, findet man aber momentan auch beim Waldspaziergang. Was kann man noch nehmen?
Ja, also die Korkenzieherhasel ist natürlich sehr beliebt, weil die natürlich auch eine schöne Form dann einfach hat. Die Forsythia haben wir auch schon gesagt, die kann man auch tatsächlich im Frühjahr selber im Garten schneiden, weil die ja für die Hummeln auch nicht ganz so viel bietet. Aber natürlich dann auch vielleicht nochmal gucken, was man denn tatsächlich dann findet. Vielleicht ist noch irgendwo Weide abgeschnitten, die ist ja sehr robust und treibt dann auch nochmal sehr schnell aus. Wenn die jetzt natürlich blüht, würde ich die lieber stehen lassen, um natürlich den Insekten den Vorrang zu geben. Aber was man natürlich neben den Sträußen noch machen kann, das haben wir gar nicht noch besprochen, das passt auch wunderschön zu den Eiern, man kann natürlich auch Nester daraus flechten, also Weide oder Birke, den Reisig, den kann man dann mit Moos auslegen und dann vielleicht mit Ostereiern, kleinen Primeln und Narzissen bestücken.
Zu den Bienen und den Hummeln kann man auch sagen, wenn sie sich jetzt vorbereiten im Garten oder auf dem Balkon, schneiden sie nicht das Efeu weg. Da wohnen so viele Bienen drin und so viele Hummeln. Da machen sie so viele Insekten mit glücklich. Lassen Sie es bitte einfach an den Häusern dran. Kein Efeu wegschneiden. Nächste Woche geht es bei dir oder bei uns hier auf Bremen 1 in Grüner Wird's nicht um die Frühlingskräuter. Und jetzt muss ich gleich suchen, ne?
Ja, du musst suchen. Ich werde dir jetzt hier die Ostereier erstmal im Studio verstecken.
Na gut, dann hoffentlich setze ich mich nicht drauf. Melanie Öhnbach, Grüner Wird's nicht. Jeden Freitag hier auf Bremen 1. Dir vielen Dank für die tollen Tipps.
Gerne schön.
Tschüss.